Ich predige über das Kapitel Jesaja 58, das vorhin vorgelesen wurde, wo Gott sein Volk auffordert, nicht nur irgendwo zu fasten, sondern vor allen Dingen auch Freude an ihm zu haben und ihnen sagt, was sie alles ablegen sollen in ihrem Glauben, was blockiert und was sie aufgreifen können, damit sie ein wohlbewässerter Garten werden. Ja, in dieser kommenden Woche ist ja noch der Höhepunkt der sogenannten fünften Jahreszeit, ehe dann am Mittwoch die Asche kommt und das Fasten beginnt. 7 Wochen ohne, ich weiß nicht, ob da irgendjemand mitmacht unter uns. Manche Leute versuchen ja in dieser sogenannten Fastenzeit auf irgendetwas zu verzichten. Manche auf Süßigkeiten, ein anderer auf Alkohol, vielleicht irgendjemand auf Fernsehen. Ja, ist immer interessant. Meine Frau fragte mich, worauf ich verzichten wollte, und da sagte ich, ich verzichte auf gar nichts. Ich muss niemand irgendetwas beweisen, dass ich darauf verzichten kann. Gut, es war aber nur meine persönliche Meinung. Vielleicht haben Sie ja eine andere. Hier in unserem Abschnitt, Jesaja 58, verzichte das Volk auch regelmäßig auf etwas. Sie fasten. Und Fasten, ja, ist immer die Frage, für wen ist das eigentlich da? Ich weiß nicht, wer unter uns Erfahrung mit Fasten hat. Ich persönlich habe nur ganz wenige davon. Manche haben Erfahrung mit Heilfasten, die dann irgendwo ihren Körper entschlacken und eine Aktion starten nach innen. Manche fastet vielleicht auch, um Gott neu zu begegnen. Hier fasten die Leute. Manche Leute fasten auch, um Gott unter Druck zu setzen. Ja, sie wollen irgendetwas erreichen und da bisher die Mittel nicht ausreichen, dann bohren Sie noch ein bisschen nach und setzen noch einen drauf. Aber ob das dann funktioniert, ist eine Frage für sich. Ja, was sagt Gott diesen Leuten, die hier fromm sind, die jeden Tag seinen Willen wissen wollen, die zu ihm kommen und fragen, was ist denn dein Weg für uns? Er sagt ihnen, eure Stimme wird zurzeit in der Höhe nicht gehört. Irgendwo ist da eine Blockade dazwischen, die kommt gar nicht an. Ihr fastet, indem ihr den Kopf hängen lasst, indem ihr traurig aussieht und außerdem seid ihr aggressiv und schlagt sogar mit der Faust und bedrängt andere Leute. Also interessant, eine ganz aktive Frömmigkeit, die aber bei Gott nicht ankommt. Ich habe wenig Ahnung von Eisbergen, vielleicht sind Sie schon mal einem begegnet irgendwo in der See, ich noch nicht, nur von der Beschreibung her. Da ist ein ganz kleiner Teil des Eisberges über Wasser und ein ganz großer Teil unter Wasser. Der viel größere Teil ist unter Wasser. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ist so ein Eisberg und da bläst ein kräftiger Sturm in dieser Richtung, immer auf den Eisberg drauf, aber die Strömung unten geht genau in der anderen Richtung, dann ist die Frage, in welche Richtung bewegt sich der Eisberg? Klar, er bewegt sich in der Richtung der Strömung, nicht des Windes, weil der untere Teil viel größer ist. Manchmal ist, ich vergleiche jetzt mal den sichtbaren Teil mit dem, was man in unserem Leben so sieht und hört, manchmal gleicht es eben nur dem oberen Teil, aber die Hauptrichtung des Lebens geht ganz anders. Vielleicht sind die Worte fromm und das Leben manchmal unfromm. Ich denke an einen Freund, der auch Pastor ist, der eben sagte, jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, sonntags vom Gottesdienst, habe ich mich erst einmal mit meiner Frau gestritten. Und er war entsetzt, und seine Frau sicher auch. Sie haben dann wirklich sich vor Gott gebeugt, bis dieser Zustand endlich anders wurde. Mit Worten hat er Gottes Willen ausgedrückt, aber er stellte fest, in meinem Leben irgendwo funktionierte etwas anders. Ja, sicher auch bei diesem und jenem unter uns, dass man merkt, da gibt es verschiedene Strömungen im Leben, welche setzt sich durch. Ja, Gott sagt also, es gibt ein Schweigen von mir, ihr seid zwar fromm, aber euer Leben ist nicht fromm. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass Gott schweigen kann, wenn jemand betet. Oder dass man die Bibel aufschlägt und sie redet nicht mehr zu einem, es sind nur noch Buchstaben, die dort stehen, nur noch Grammatik auf weißes Papier mit schwarzen Buchstaben gepresst. Und das ist dann immer schwierig, dann macht einem alles keine Freude mehr. Beten macht keine Freude mehr, Bibellesen macht keine Freude mehr. Gottesdienst fängt an, langweilig zu werden, weil irgendwo eine Blockade ist. In den 60er Jahren gab es mal ein Buch, vielleicht kennen Sie das, von einem englischen Bischof geschrieben, Robinson. Das hieß Honest to God oder auf Deutsch Gott ist anders. Der hat aus der Not eine Tugend gemacht, seiner Meinung nach. Das heißt, er schrieb ein ganzes Buch über das Schweigen Gottes. Ja, Gott schweigt, er antwortet ja nicht auf Gebete, deshalb braucht man auch nicht zu beten. Und die Theologie, die damals auch so aufkam und üblich wurde, war die, Gott ist nicht, sondern Gott geschieht. Also wenn wir miteinander reden, dann ist das Gebet, weil die Gebete nach oben sowieso ohne Wirkung bleiben. Ich hatte einen Theologieprofessor, ein sehr bekannter, berühmter Mann, der hatte offensichtlich am Bett seines schwerkranken Sohnes lange gesessen und gebetet und dann ist der Sohn doch gestorben. Und seit der Zeit hat er nicht mehr gebetet, zumindest damals, und sagte diese Formel, die ich gerade schon erwähnte, Gott ist nicht, Gott geschieht, hat sowieso keinen Sinn, mit ihm zu reden, da passiert nichts, also reden wir doch lieber nur miteinander. Schweigen Gottes kann aber sich ändern, wenn sich das Leben wieder ändert. Und deshalb ist es für Sie gut und auch für mich, immer wieder einmal mit diesem Psalm 139 zu beten, Herr, erforsche mich Gott und prüfe mein Herz. Und das, was dann Gott zeigt, zu verändern. Ja, hier sagt er den Leuten eine ganze Reihe Dinge, die sie verändern könnten also dieses aggressive Verhalten beenden. Sie könnten Misshandelte freilassen, sie könnten Sklaven freilassen, Stricke öffnen und also bestimmte Dinge loswerden und dann positive Dinge einüben. Zum Beispiel jemand Nahrung geben, einen Obdachlosen aufnehmen, jemand Kleidung geben und gute Beziehungen auch zu denen halten, die in der Nähe sind. Ja, was Gott Ihnen oder mir sagt, was Sie oder ich lassen sollen, das ist sicher sehr persönlich. Was er sagt, was wir lernen können, ist auch persönlich. Jesus hat all das getan, was hier steht. Er hat Hungrige gespeist, denken wir an die Speisung der 5000. Er hat Nackte gekleidet, er war ein Besessener, der lief nackt durch die Grüfte und schlug sich und wenn er sie erwischt hat, auch andere. Er hat ihn befreit von diesem Dämon, ganz interessant, heute Satanismus, ja wieder ein neues Thema. Wie kann man davon befreit werden? Sicher nicht durch Psychologie, sondern da geht es um geistige Mächte, wobei ich nichts gegen Psychologie habe. Er hat diesen Mann befreit und hinterher hat er Kleidung bekommen und saß dort ganz normal angezogen, wie jeder andere auch. Er hat eine Frau, die 18 Jahre verkrümmt laufen musste, befreit von ihrer Verkrümmung und auch dort sie in die Freiheit gesetzt. Und die Frage ist, wo können Sie jemand befreien? Wo können Sie jemand Nahrung geben, Kleidung oder eben Befreiung? Nahrung, gut, wir haben so eine Spendenaktion, da geht es um Flüchtlinge in Kenia, da können Sie sehr weit transportiert sicher für Nahrung sorgen und auch für Kleidung in einem anderen Land. Ich denke, in Deutschland braucht man nicht so viel Nahrung. Eigentlich ist jeder berechtigt, Sozialhilfe zu empfangen und die reicht zumindest für die Nahrung aus in unserem Land. Aber Leute brauchen oft seelische Speise. Sie brauchen Ermutigung, sie brauchen jemand, der Zeit hat für sie und der sie versteht. Und das ist auch ein Stück Stärkung, die wir geben können. Kleidung, ja, ich denke, wir brauchen in Deutschland kaum Kleidung. Wenn Sie sehen, was da immer an Altkleidern auf der Straße steht, jede Menge, oder Kleidercontainer in jeder Stadt an mehreren Stellen, da gibt es Überfluss. Aber ich denke, auch unter uns brauchte mancher irgendein Bereich, wo seine Blöße bekleidet wird, wo er sich eine Blöße gegeben hat. Die Frage ist, wie wird sie wieder überwunden? Und wie wird hier weiter gehandelt oder bedeckt? Die Frage der Befreiung ist sicher ganz aktuell. Es gibt viele unter uns, sicher auch heute Morgen hier unter uns, die an irgendetwas gebunden sind. Mancher ist an einen anderen Menschen gebunden, der aber nicht zu ihm passt und er kommt nicht los. Mancher ist an Tabletten gebunden, nicht nur die, die er braucht für seine Gesundheit, sondern auch solche, die eigentlich er sich irgendwann mal angewöhnt hat und sie nicht mehr los wird. Mancher ist an die Meinung von irgendeinem Angehörigen gebunden und lässt sich von ihm ständig manipulieren und wird nicht selbstständig. Und so gibt es viele Dinge, die einen binden können, Und Jesus ist immer bereit, hier um Befreiung mit in diesem Leben zu kämpfen und zu wirken. In England ist er gerade wieder im Gespräch, dadurch, dass eine Prinzessin dort gestorben ist, gab es vor vielen Jahren einen Mann, der vor dem englischen Parlament kämpfte für die Befreiung von Sklaven, ein Herr Rutherford. Er hat mit seinen Freunden dort 40 Jahre lang gekämpft, ungefähr, dass die Sklaven endlich freigelassen würden. 40 Jahre. Und 4 Tage vor seinem Tod kam endlich das Gesetz, was die Sklavenbefreiung beinhaltete. Also interessant, wie lange jemand um Freiheit kämpft in einem Bereich, aber er hat es dann doch erreicht. Heute ist es natürlich manchmal schwierig, dass Menschen befreit werden von irgendwelchen Bindungen und das, was sie befreit, sie in neue Bindungen hineinführt. Ich denke an jemanden, den ich kannte, der in einer, weiß nicht, mehrfachen Therapien war. Und durch diese Therapien hatte ich den Eindruck, wurde sein Leben viel katastrophaler als das, was vorher da gewesen war. Wo also Befreiungsmethoden eigentlich eine tiefere Bindung an einer anderen Stelle wiederum geführt hat. Wenn Jesus Menschen befreit, befreit er ihren Willen und ihre Persönlichkeit, sodass sie anfangen können, mit sich identisch zu leben und nicht nur irgendwo in Beziehung zu irgendeiner anderen Macht oder einem Einfluss oder einer Person. Ja, er fordert auch auf, hier das Joch zu entfernen aus deiner Mitte, nicht mehr mit Fingern zu zeigen und aufhören, ruchlos zu reden. Das ist sicher immer eine wichtige Frage, wie rede ich oder wie reden Sie? Was für Gerede gibt es? Wobei das nicht heißt, dass jemand grundsätzlich schweigen sollte und Fehler nicht mehr erwähnt werden dürften. Ich habe 2 interessante Sprüche entdeckt und ich stelle sie jetzt in die Mitte zwischen die zwei und bin gespannt, wie Sie sich entscheiden. Sprüche 17, Vers 9 steht, wer Liebe sucht, deckt Fehler zu. Und in Sprüche 27, Vers 5 steht, besser Tadel, der offen sich ausspricht, als Liebe, die schweigt. Und jetzt müsste ich entscheiden, wann geschieht das Zudecken und wann ist es besser zu reden. Jesus hat seine Freunde, seine Jünger auf Fehler hingewiesen, die sie gemacht haben. Er hat sie nicht verschwiegen, nicht übergangen. Er hat gesagt, warum seid ihr so ängstlich, ehrfurchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Und die waren schon 2, 3 Jahre mit ihm unterwegs. Er hat ein Kind in ihre Mitte gestellt, als jeder von ihnen der Größte sein wollte, und sagte, schaut euch das Kind an, wenn ihr so seid, dann gehört ihr in das Himmelreich. Und ähnliche Dinge. Ja, also interessant, wie Gott uns auch hilft, in dem, was wir sagen oder auch wie, Stellung zu beziehen, Dinge zu sagen, aber nicht in übler Nachrede. Jesus selber spricht Dinge an, wenn Sie mal an den Heiligen Geist denken in der Bibel, dann sagte jemand, der Heilige Geist sei so etwas wie eine Art Sündenerkennungssystem. Sündenerkennungssystem, das heißt, er weist Sie und mich auf die Dinge hin, die nicht stimmen in Ihrem oder meinem Leben. Und wenn Sie das Alte Testament lesen, zum Beispiel hier Jesaja 58, dann hat dieser Prophet, die Propheten im Alten Testament, haben die Funktion des Heiligen Geistes damals übernommen, indem sie dem Volk sagten, was nicht stimmt und was Gott verändern möchte. Gottes Wort ist wie ein Spiegel. Ich nehme an, Sie haben heute Morgen alle schon in einen Spiegel hineingeschaut, vielleicht sogar schon mehrfach, damit Sie sehen, ob Sie auch anderen gefallen könnten. Hoffentlich auch Gott gefallen. Ja, dann steht hier einfach drin, wir sollten auf das achten, was ein anderer braucht und dann würde unser Licht aufgehen in der Finsternis und das Dunkel wie der helle Tag werden. Und wir würden sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie ein Wasserquell, der nie versiegt. Meine Frau las ein Buch von Catherine Marshall und sie brachte da so ein paar Beispiele, wie Gott das Leben von Menschen verändert. Ich habe nur gerade eine Bitte, wenn ihr euch bitte nachher wieder unterhaltet, das stört zumindest mich. Wäre sehr lieb. Sie brachte ein Beispiel von einem Mann, der hieß Paul mit Decknamen. Ein führender Manager hatte eine ganze Firma geleitet und bei einer anderen Firma war er noch Vizepräsident. Und dann kam er ziemlich schnell in den Ruhestand und sackte in ein tiefes Loch, in ein Nichts. Er war plötzlich ein Mr. Nobody und wurde krank. Er wurde so schlapp, dass er 19 Stunden am Tag schlief, nichts mehr unternehmen konnte, schließlich im Krankenhaus landete, über 40 Pfund abnahm. Und seine Schwester schenkte ihm dann eine Bibel. Sie hat sie auch gelesen, fand vor allen Dingen das interessant, wo es dort heißt, Jesus sagt, folge mir nach. Er hatte überlegt, was könnte das bedeuten? Und dann besuchte der örtliche Pfarrer ihn. Und in diesem Gespräch fragte er dann den Pfarrer, sagen Sie, haben Sie irgendwas zu tun für mich? Der Pfarrer sagte, ja, wenn Sie so fragen, kommen Sie doch am Montag um 8 Uhr. Wir haben da eine riesen Besuchskartei, die völlig ungeordnet ist. Wenn Sie die ordnen würden, wäre das sehr schön. Hat er sich also am Montag um 8 Uhr aus seinem Bett gequält. Entgegen dem Rat des Arztes ist er dann dorthin gegangen, eigentlich gewankt, und fing an, Karteikarten, einen riesigen Berg, zu sortieren. Er war so schwach, dass er seinen Kopf mit der Hand stützen musste, um überhaupt schauen zu können, und hat dann eine Stunde lang Karteikarten sortiert. Dann ging er wieder zurück. Am nächsten Tag waren es schon 1,5 Stunden, so hat er jeden Tag eine halbe Stunde hinzugefügt. Und dann begegnete er einem Arbeitslosen, der dort war, und sagte, ich suche immer Arbeit, aber es klappt nicht. Sagte, zeigen Sie mir doch mal Ihre Bewerbung, was schreiben Sie denn den Leuten so? Sagte, was, so, nee, ich helfe Ihnen mal, dass das ein bisschen anders wird. Und dann hat er eine Arbeitsstelle gefunden durch die neue Art der Bewerbung. Und er fing dann an, so eine Art Beratung zu machen für solche Leute, 2-mal im Monat. Der junge Pfarrer in der Gemeinde hatte ein uraltes Auto, was zusammenbrach. Und dann hat er anonym ihm ein gebrauchtes Auto gespendet. Und dieser Pfarrer war ganz begeistert, sagte, Gott hat meine Gebete erhört, hat mir ein Auto geschenkt. Und wir haben wirklich einen wunderbaren Gott, dass der Spender direkt vor ihm saß, wusste er nicht, aber das machte ja nichts. Er freute sich mit ihm und hat sich dann zur Gewohnheit gemacht, so in den kommenden Jahren jährlich ungefähr bis zu 10 Autos zu verschenken an Leute, die es wirklich brauchten. Er hat dann einen sozialen Besuchsdienst angeregt und in der Gemeinde ist er entstanden. Und schließlich stand er in der Gefahr, nicht mehr 19 Stunden am Tag zu schlafen, sondern 19 Stunden am Tag zu arbeiten. Er war übrigens Witwer, hatte also viel Zeit. Und sagte, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie jetzt. Was hatte er entdeckt? Er hatte rausbekommen, was andere Leute brauchen und hat angefangen, das zu tun. Und dann hat er das erfahren, was hier steht, wo es heißt, der Herr wird dich immer da leiten und in der Dürre deine Seele sättigen und deine Gebeine wird er stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie ein Wasserquell, der nie versiegt. Ja, also ein Auftrag an Sie und auch an mich, herauszubekommen, was andere brauchen, um dort, wenn es Gott zeigt, es aufzugreifen. Soweit möglich. Ja, dann ist hier noch die Rede davon, dass Risse vermauert werden, frühere Fundamente wieder belegt werden. Und das ist sicher schön, wenn Gott hilft, Risse zu vermauern. Eigentlich gibt es in jeder menschlichen Gemeinschaft Risse, ob das eine Ehe ist, eine Familie, eine Gemeinde oder irgendein Sozialwesen. Es ist nur immer die Frage, ob aus diesem Riss ein Spalt wird oder ob er sich in dieser oder jener Weise wieder schließen lässt. Viele unter uns kommen aus zertrümmerten Familien und es ist einfach eine schöne Zusage, auch hier, dass die Kinder steht hier, dann werden deine Söhne, müssen wir auch sagen, auch die Töchter, die Trümmer der Vorzeit wieder bauen. Die Fundamente früherer Geschlechter wirst du aufrichten, da wirst du genannt werden, der Risse vermaurer, der Trümmer wieder wohnlich macht. Einfach auch die Zuversicht, es kann wieder zusammenkommen, was Gott möchte, und auch da eine gute Zukunft geben. Als letztes wird noch der Sabbat erwähnt. Christen feiern ja nicht den Sabbat, sondern den Sonntag. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass der erste Tag, den die Menschen auf der Erde erlebt haben, war ein Sabbat. Das heißt, Gott hat in 6 Tagen, eine Aussage der Bibel, die Welt und die Menschheit geschaffen. Und am 7. Tag, das heißt der erste Tag, den der Mensch erlebte, ruhte er von seiner Arbeit und die Menschen natürlich auch. Das heißt, das Erste, was der Mensch erlebt hat, war eine Stille, eine Ruhezeit des Friedens mit Gott. Und wenn man die Weltgeschichte in der Bibel betrachtet, wird auch die Offenbarung darauf hinweisen, dass es am Ende wieder eine Ruhezeit gibt, dieses tausendjährige Friedensreich, eine Ruhe mit Gott für die ganze Erde. Also bei Gott zur Ruhe kommen. Wenn ich das Ganze hier versuche zusammenzufassen, dann war der Einstieg des Menschen versuchen, etwas für Gott zu tun. Frömmigkeit oben, dieser Eisberg oberhalb der Wasserlinie, aber das Leben ist in der anderen Richtung. Gott möchte sozusagen auch an diesen Untergrund, um ihn zu verändern, sodass die Richtung dann stimmt. Er fordert uns auf, Dinge abzulegen, die nicht in Ordnung sind, zu überlegen, was ein anderer braucht. So würde es auch im eigenen Leben hell werden und das Leben selber wie ein wohlbewässerter Garten sein. Risse könnten geschlossen werden und wir bei ihm zur Ruhe kommen. Herr Jesus, du weißt, wo der Einzelne unter uns ist, was von dieser ganzen Phase ihn persönlich betrifft oder auch uns als Gemeinde. Danke, dass du der Herr bist, dass du weiterführst. Danke, dass du selber die Quelle des Lebens bist, dass dein Wort auch aus dem Leben eines Menschen so einen wohlbewässerten Garten machen kann. Danke für das Beispiel von diesem Paul, der verwandelt wurde und deine Liebe erfahren hat und weitergab. Segne jeden von uns in deiner Führung und Nähe. Amen.